Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Schönen guten Tag. Auch wir hier beim Deutschlandfunk Kultur wissen inzwischen an diesem heutigen Tag, dass das Jugendwort des Jahres das Wort Cringe ist. Und ich möchte zum Einstieg in dieses Popkulturmagazin zunächst mal die Kollegin Susanne Daubner von der ARD lobend erwähnen, die für unsere öffentlich-rechtlichen Verhältnisse die beste Erklärung ever geliefert hat. Hören Sie mal.
Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Läuft bei dir. ARD.
Nicht schlecht, oder? Wir sind jetzt zwar nicht die ARD, sondern Deutschlandradio, aber besser hätte ich es auch nicht sagen können. Herzlich willkommen hier beim Kompressor, möglichst ohne Cringe oder ganz uncringig, dafür gleich mit einer Graphic Novel über den türkischen Präsidenten Erdogan, und zwar von Can Dündar. Morgen nämlich erscheint das neue Buch des türkischen Journalisten Can Dündar, der seit 2016 im Berliner Exil lebt. Mit der Graphic Novel Erdogan legt er jetzt gemeinsam mit dem ägyptischen Karikaturisten Muhammed Anwar eine gezeichnete Biografie des türkischen Präsidenten vor. Des Mannes also, der ja Can Dündar als Verräter angeklagt hat und ihn damit quasi gezwungen hat, seine Heimat zu verlassen. Und dass sich Dündar jetzt ausgerechnet mit Erdogan beschäftigt, das hat er auf der Buchmesse so erklärt.
Weil ich Journalist bin und Schriftsteller. Weil Erdogan eine wichtige Figur ist und weil er der Typ ist, der mein Leben zerstört hat und mein Land. Es hat auch etwas mit Verantwortung zu tun, dass ich das geschrieben habe.
Sagt also Can Dündar, und ich habe vor der Sendung mit meiner Kollegin Luise Sammann gesprochen. Sie hat dieses neue Buch von Can Dündar gelesen, 318 Seiten über den türkischen Präsidenten Erdogan, und ich habe sie gefragt, ob man dafür eigentlich Politikwissenschaften studiert haben muss, um sich überhaupt angesprochen zu fühlen.
Nein, auf keinen Fall. Ich muss zugeben, dass ich auch erstmal dachte, au backe. Aber es ist wirklich sehr, sehr kurzweilig, das Ganze. Das liegt natürlich einmal an dieser Form, also dem Graphic Novel. Man braucht für jede Seite nur ein paar Sekunden. Also man kann sich da so schnell durchlesen und trotzdem kommt man dem türkischen Präsidenten so nah wie sonst eigentlich nie. Man erfährt, wie er als Kind unter seinem strengen, auch gewalttätigen Vater leidet und versteht dann da heraus, wie er zu diesem Kämpfer geworden ist, als den wir ihn heute kennen. Also das ist wirklich spannend zu sehen, und dass Can Dündar all das in so ein Graphic Novel verpackt, das macht es auch auf formaler Ebene nochmal spannend, weil Erdogan ja dafür bekannt ist, dass er Karikaturen hasst, besonders von sich selbst. Er hat Dutzende Karikaturisten, die ihn gezeichnet haben, wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt in der Vergangenheit. Und Can Dündar und Muhammed Anwar, die sagen selbst, sie wollen mit diesem Buch also auch das Recht verteidigen, den türkischen Präsidenten zu zeichnen.
Dann schauen wir doch nochmal genauer auf den Inhalt. Was erfahren wir denn Neues über diesen Erdogan, den man ja seit vielen Jahren ständig in den Medien erlebt? Also, dass er laut poltern kann zum Beispiel, das wissen wir natürlich.
Genau, aber wir lernen ihn hier wirklich nochmal von Grund auf neu kennen. Das liegt auch daran, dass das Buch ja genau die Zeit seines Lebens beleuchtet, in der wir alle ihn noch nicht auf dem Schirm hatten, also bevor er zu so einer politischen Größe eigentlich geworden ist. Der Zeichner Muhammed Anwar, der sagt dazu, es soll ein Buch über seinen Aufstieg zur Macht sein. Den Rest kennen wir doch sowieso schon alle. Also es geht wirklich los mit seiner Geburt und dann durch Kindheit, Jugend, ins Erwachsenenleben bis zu dem Punkt, an dem er die AKP gründet. Und was wirklich beeindruckend zu sehen war für mich, ist, wie ehrgeizig und strukturiert Erdogan eigentlich schon von Kind an seine Ziele verfolgt. Also zuerst mal ist das Ziel, Fußball zu spielen. Das war sein eigentlicher Traum. Und gegen den Willen seines sehr strengen und auch sehr frommen Vaters setzt er das durch, gegen alle Widerstände. Und dieser Kampfeswille, das bleibt ihm wirklich erhalten, auch weil er unheimlich fleißig ist. Mich hat zum Beispiel extrem beeindruckt, dazu lesen, wie er die Zeit im Gefängnis nutzt. Er war ja zwischendurch verurteilt wegen der Rezitation eines Gedichtes. Und er nutzt diese Zeit im Gefängnis, um sich zu bilden und seine Ideen für die zukünftige Türkei zu schärfen. Das ist beeindruckend zu sehen und zu lesen, und man entwickelt auch durchaus Sympathien für diesen Mann, dem nichts geschenkt wird im Leben. Und genauso war es ja auch in der echten Geschichte. Also nicht nur viele Türken, sondern auch Deutsche und eigentlich die ganze Welt haben Erdogan ja lange in großen Teilen unterstützt und ihn so unter anderem auch zu dem gemacht, was er heute ist. Und als Leser dieses Buches lebt man das nochmal nach, wie es zu dieser Sympathie gekommen ist. Also man ertappt sich da auf einmal dabei, wie man hofft, dass er nicht verhaftet wird zum Beispiel.
Ich finde das immer noch so erstaunlich, mir vorzustellen, wie ausgerechnet Can Dündar versucht, sich eben mit dieser gesamten Geschichte von Erdogan auseinanderzusetzen und die auch nochmal zu Papier zu bringen, weil ich nehme ja mal an, dass sein Ziel nicht ist, vor allem Sympathien für Erdogan zu erzeugen in den Leserinnen und Lesern.
Nein, auf keinen Fall. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es geht ihm darum, diese auch in Deutschland ja immer wieder gestellte Frage in Richtung, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte dieser Mann so weit kommen? Um diese Frage zu beantworten. Und das tut er super eindrücklich. Ansonsten ist ganz klar, und das hat er auch bei der Vorstellung des Buches jetzt auf der Frankfurter Buchmesse am Wochenende nochmal gesagt, Erdogan hat Dündars Leben wirklich zerstört. Seine Familie, seine Heimat, indem er ihn eben als Verräter ins Gefängnis gesteckt und ihn enteignet hat und ihn dann quasi ins Exil gezwungen hat. Also Sympathie ist hier definitiv fehl am Platz, aber Dündar ist eben doch Journalist genug, sage ich mal, um hier jetzt keinen Racheakt oder sowas zu schreiben. Am Ende des Buches gibt es so eine kurze Passage unter dem Titel Wie das Buch entstand und da heißt es nochmal, Can Dündar achtete darauf, sich im Text über die politische Figur, die den Lauf seines Lebens verändert hat, eigener Urteile zu enthalten und stattdessen streng journalistische Objektivität zu wahren. Also das spürt man ganz deutlich. Die ganze Geschichte ist sehr faktenbasiert. Jedes Zitat wurde in 3,5 Jahren Recherchearbeit da zusammengetragen. Und das zu wissen, das macht das Buch nochmal umso stärker, finde ich.
Das heißt also, die Kritik an Erdogan ergibt sich von selbst aus der Geschichte heraus, ohne dass es eben so eine weitere Einordnung von Can Dündar in diesem Fall brauchen würde.
Ja, genau, das könnte man so sagen. Das funktioniert natürlich vor der Realität, die wir alle kennen, vor dem Wissen, wer und was Erdogan heute ist. Jeder weiß ja, wo das später hingeführt hat, was einem da jetzt in seinen Anfängen noch sympathisch erscheinen mag. Aber es geht auch gar nicht nur um Kritik an Erdogan oder an den Türken, die ihn gewählt haben. In dem Buch steckt auch ganz viel Kritik an Deutschland, an der Welt, die Erdogan eben so lange unterstützt haben und die sich jetzt auch noch viel zu passiv verhalten, wie Can Dündar ja seit Jahren bei jedem Interview kritisiert. Also ich glaube, das Buch soll auch uns als deutschen Lesern vor Augen führen, wie schnell man sich blenden lässt. In der Türkei, aber auch hier in Deutschland oder anderswo.
Es endet ja, das hatten Sie vorhin erwähnt, mit der Gründung der AKP. Seitdem sind ja schon wieder 20 Jahre vergangen. Das heißt, jetzt erscheint vielleicht ja nur der erste Band, weil schon genug Stoff für einen weiteren Band vorhanden ist. Ist sowas geplant?
Ja, das ist tatsächlich nicht nur geplant, sondern wohl schon in Arbeit, der zweite Band. Und der soll dann, so hofft es Can Dündar, mit Erdogans politischem Ende auch enden. Also Can Dündar ist sich sicher, das lässt er immer wieder durchblicken im Moment, dass die Tage dieses türkischen Präsidenten wirklich angezählt sind. Und darauf weist ja auch tatsächlich vieles aktuell hin. Also Meinungsumfragen in der Türkei zeigen, dass der Zustand der Wirtschaft ist desolat. Also mal schauen, ob Can Dündar Recht behält mit dieser Vorhersage und ob wir dann wirklich das Ende Erdogans in Band 2 zu lesen bekommen.
Was man sich jetzt nicht so richtig vorstellen kann oder wissen kann, ist natürlich, ob Erdogan irgendwann an seinem Tisch sitzt und diese Graphic Novel von Can Dündar durchblättert und was er vor allem dann dabei denkt.
Wegen seiner großen Abneigung gegen alles, was dieses Buch vereint, ist das schwer vorstellbar. Aber wichtig ist vielleicht zu wissen, das Buch erscheint tatsächlich nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch. Nur hier in Deutschland. In der Türkei kann so etwas im Moment nicht erscheinen. Aber es erscheint hier auch auf Türkisch. Und in digitalen Zeiten kann es dadurch auch durchaus Leser in der Türkei erreichen.
Die Graphic Novel heißt Erdogan und ist im Korrektiv Verlag erschienen. Und darüber gesprochen habe ich mit meiner Kollegin Luise Sammann. Vielen Dank.
Gerne.
Kennen Sie die Titanic? Klar kennen Sie die. Nicht zuletzt, weil Sie vielleicht auch gern mal auf der Spitze des Schiffes mit Kate Winslet oder Leonardo DiCaprio stehen würden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber kennen Sie auch die Slocum? Das war ein Ausflugsdampfer, der im Juni 1904 durch ein Feuer an Bord Schiffbruch erlitt. Also ein ähnliches Schicksal, ein großes Schiffsunglück wie die erwähnte Titanic. Auf der Slocum kamen damals mehr als 1000 Deutsch-Amerikaner ums Leben. Das angeblich größte zivile Schiffsunglück in der Geschichte der USA, das allerdings überhaupt nicht so bekannt ist. Der Comiczeichner Jan Söken hat die Geschichte durch Zufall entdeckt und einen tief schwarz-humorigen Comic dazu gezeichnet. Herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur. Jan Söken, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen, eines Schiffsunglückes, das die meisten von uns, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, gar nicht auf dem Schirm hatten?
Ich habe davon in der Zeitung gelesen und ja, das ist ja ein sehr tragischer Vorfall gewesen und da sich aber, wenn man das so ein bisschen liest, schnell auch wie ich zumindest finde, eine gewisse Komik da einschleicht, weil einfach die Fülle an Fails, wie man heutzutage sagt, so groß war. Ja, das hat mich dann interessiert und ich bin einfach dann weiter gegoogelt und mir noch mehrere Artikel dazu durchgelesen. Ja, genau, das war so der Ausgangspunkt dafür.
Ja, dann gucken wir uns doch diese Geschichte, zumindest auch für die, die sie nicht hörten bisher, nochmal genau an. Also diese Fails, die sie beschreiben, was machte denn dieses Schiffsunglück genau aus? Worüber sind sie da gestolpert?
Ja, also das ist einfach eine Fülle an Dingen gewesen, die da schief gingen. Es gab zum Beispiel nur einen Schlauch an Bord, der war dann porös, dann ist der geplatzt. Rettungsboote waren mit Farbe festgekleistert und ja, das zieht sich dann so weiter. Und letztendlich ist dann dieses Schiff auf einer Insel im East River ja, notgelandet worden sozusagen.
Wo Sie gerade diesen Schlauch erwähnen, kann man mal wirklich direkt in den Comic quasi hineinschauen, denn was ich schon erwähnt habe, es ist ein von einem Humor geprägt, über den man lachen muss und manchmal auch denkt, wow, das ist ja, wir beziehen uns ja auf eine reale Geschichte. Zum Beispiel gibt es einen Moment, ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, wenn ich es nacherzähle, aber da steht tatsächlich einer der Schiffsbesatzungsmenschen auf dem Schiff und hat diesen porösen und auch viel zu kurzen Schlauch in der Hand und sagt, das ist doch zum Beispiel auch schon wieder scheiße hier. Wie sind Sie denn auf diesen Tonfall gekommen, der dieses ganze Unglück umgibt?
Ja, also ich hatte mir das einfach so vorgestellt, dass da so eine gewisse, also erstmal denkt man, finde ich, wenn man das so liest, dass da dann halt nur ein Schlauch ist und der ist dann porös und der platzt und die versuchen da den Schlauch dann anzuschließen und dann geht das nicht. Da musste ich an so Slapstick-Sachen denken. Dementsprechend habe ich das auch so ein bisschen gezeichnet. Und was die Dialoge anbelangt oder was die da sagen, das mischt sich, könnte ich mir vorstellen, ja manchmal so rein, wenn man halt in Situationen ist, in denen irgendwas daneben geht und es wird hektisch, man gerät ein bisschen in Panik, dass man dann teilweise solche Sachen auch sagt. Also das ist jetzt einfach dann vielleicht so ein bisschen mein Duktus, den ich da dann mit reingegeben habe.
Ja genau, dem Comic ist auch vorangestellt die Info, dass der Erzähltext komplett aus Wikipedia und Online-Artikeln entnommen ist. Die Sprechblasen sind aber natürlich von Ihnen und alles, was auf der Bildebene erzählt wird. Was haben Sie denn dazu gedichtet oder beziehungsweise an welchen Stellen haben Sie ergänzt? Klar, die Dialoge, das haben wir jetzt natürlich schon verstanden, aber wo noch?
Also ich habe diese in dem Comic komplett den Erzähltext quasi als Collagen benutzt und versucht, wirklich das als Grundlage zu nehmen und alles andere, was ich dazu erfinde oder wo ich Lücken fülle, eigentlich diese Textfundstücke als Grundlage zu nehmen. Es gibt zum Beispiel eine Aussage, oder was ich in mehreren Artikeln gefunden habe, dass der Kapitän von einem kleinen Jungen gewarnt worden ist, dass es an Bord brennen würde. Und der Kapitän hätte geantwortet, was man nicht so richtig verstehen kann, hätte geantwortet, dass der Junge sich doch um seinen eigenen Scheiß kümmern soll. Also, why don't you mind your own business? Und ich habe dann überlegt, was kann denn das sein, dass das jemand macht? Dass man irgendwie so beschäftigt ist, dass man da einen Jungen wegschickt, der sagt, dass das Schiff brennt. Mhm. Und so bin ich auf eine eigentlich komplett fiktive Passage gekommen, nämlich, dass der Kapitän mit dem Pastor, den es wirklich gab, Pastor Haas, der Pastor dieser Gemeinde, einen Konflikt in dem Pilotenhaus hat. Das zieht sich so durch das Comic durch. Also das ist zum Beispiel komplett fiktiv. Halt so, dass der Kapitän da im Pilotenhaus ist und eigentlich seine Ruhe haben will und der Pastor bricht da ein und lässt sich nicht so richtig vertreiben.
Da schauen wir von der Geschichte nochmal auf die bildliche Umsetzung. Sie zeichnen sehr, sehr genau und sehr figürlich. Es gibt größere Panoramen, wenn man das brennende Schiff sieht, aber auch kleinere Panels. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn man eine Geschichte nacherzählt, mit einer aktuellen Sprache sozusagen, aber trotzdem, die um 1900 stattgefunden hat, wie bereitet man sich auch auf das Zeichnen oder auf die Art und Weise vor, wie man es eben darstellen möchte?
Da habe ich relativ viel rumprobiert und viele Stilistiken sozusagen ausprobiert und bin dann letztendlich natürlich bei denen dann gelandet, wie es dann geworden ist. Und das ist inspiriert von so Bilderbögen eigentlich. Das sind so Gebrauchsgrafik aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel, was mich schon immer fasziniert hat. Und was das so auszeichnet, ist halt eben so eine sehr große Genauigkeit. Es ist eigentlich alles gleich scharf gezeichnet. Also es gibt jetzt keine Dinge, die ausformulierter sind und andere weniger, sondern ja, also sehr detailtreu, teilweise etwas unbeholfen, weil es dann auch ja, einfach Gebrauchsgrafik war. Das waren dann unterschiedlich kompetente Zeichner und Zeichnerinnen. Ja, das war dann für mich so ein, bei den Panoramen zum Beispiel so eine Inspirationsquelle. Und ansonsten habe ich für die Sequenzen, die so ein bisschen cartooniger sind, also bei, wo ich quasi näher dran bin am Geschehen, habe ich mich an so Comics aus dem frühen 20. Jahrhundert eigentlich orientiert. Also Hergé zum Beispiel oder Walt und Skizix, Frank O'King, also so klassische Zeitungscomics. Fand ich dafür ganz passend.
Jetzt habe ich natürlich vorhin, wie man das bei Schiffsunglücken also offenbar macht, auch gleich den Titanic-Vergleich gezogen. Aber wir können ja schon mal zumindest verraten, eine richtige Liebesgeschichte haben wir auf diesem Schiff nicht, oder?
Also in Wirklichkeit nicht. Es gibt in meinem Comic zumindest, würde ich jetzt sagen, also keine romantische Beziehung, aber trotzdem geht es auch um die Beziehung zwischen den Charakteren. Also dem Kapitän zum Beispiel mit seinem Steuermann, der sich, ja, also ist dann letztendlich dann doch irgendwo ein Zwischenmenschliches, ist dann, wird dann wichtig in der Erzählung.
Dankeschön an Jan Söken. Der Comic Slocum ist im Avant Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Schönen Tag.
Sehr gerne, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
67 Filme sind für den Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2021 nominiert worden. Die Sieger werden beim Internationalen Filmfestival Up and Coming in Hannover gekürt. Es findet vom 22. bis 28. November überwiegend digital statt, wie die Veranstalter mitteilten. Zudem gehen 78 Streifen ins Rennen um den Up and Coming International Film Award. Auch der Bundesschülerfilmpreis wird dort erstmals vergeben. Der Deutsche Nachwuchsfilmpreis und auch der Up and Coming International Film Award wird je dreimal vergeben. Jede Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert. Insgesamt gab es mehr als 4.000 Bewerbungen für die Preise. Amnesty International schließt seine Büros in Hongkong. Der Schritt erfolge aufgrund des von Peking erlassenen Sicherheitsgesetzes, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Steffen Wurzel.
Die kommunistische Staatsführung hatte das Gesetz in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion Mitte vergangenen Jahres einseitig in Kraft gesetzt. Das nationale Sicherheitsgesetz hebelt in Hongkong Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungsfreiheit in vielen Bereichen aus. Weite Teile zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Hongkong werden durch das Gesetz kriminalisiert. In den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche Organisationen, Gewerkschaften, Parteien und Verbände in Hongkong aufgelöst. Prominente Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sind ausgewandert oder sitzen im Gefängnis.
Das Büro für Hongkong wird Amnesty International am 31. Oktober schließen. Das Regionalbüro soll Ende des Jahres umziehen. Alles Schwarzers Emma-Redaktion hat Papst Franziskus zum Sexist Man Alive 2021 ausgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist für das feministische Magazin der frauenfeindlichste Mann des Jahres. Obwohl er auch manch positiven Zug habe, sei der 84 Jahre alte Argentinier nach wie vor der Chef eines Apartheid-Systems, in dem Frauen Menschen zweiter Klasse seien, kritisiert die Zeitschrift in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe. Allein aufgrund ihres biologischen Geschlechts sind sie Dienerinnen der frommen Herren und schrubben die Kirchenböden, so die Zeitschrift. Auch im 21. Jahrhundert steht der Vatikan an der Spitze des ältesten, hermetischsten Männerbundes dieser Welt. Mit seiner Untätigkeit brüskiere der Papst zahllose engagierte Katholikinnen, die seit Jahrzehnten für das Recht kämpften, Priesterinnen oder wenigstens Diakoninnen werden zu können.
Heute Abend wird das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz die DOC Leipzig, eröffnet. Das ist das größte deutsche Festival für den künstlerischen Dokumentarfilm. Und zu den künstlerischen Filmen gehören in diesem Jahr auch solche, die sich wirklich ganz ausdrücklich mit Kunst auseinandersetzen. Einer dieser Filme ist A Sound of My Own von Rebecca Zehr, der im deutschen Wettbewerb des Festivals läuft. Und meine Kollegin Susanne Burg aus der Filmredaktion konnte A Sound of My Own schon sehen. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt oder beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, dass es im Film vor allem um die Band Embryo geht. Das ist ein interessantes Phänomen deutscher Popkultur. Deshalb, bevor wir also über den Film sprechen, erstmal ein paar Worte zu dieser Band, die es schon seit über 50 Jahren gibt. Wie konnte die sich denn ein halbes Jahrhundert lang halten, war meine erste Frage an Susanne Burg.
Tja, vielleicht weil sie auf der einen Seite sowas wie ein Familienunternehmen ist, auf der anderen Seite auch immer große Offenheit zelebriert hat, immer als Kollektiv funktioniert hat. Mit vielen verschiedenen Musikern haben sie gespielt. Im Laufe der Zeit waren es wohl mehr als 400. Aber der Mastermind des Ganzen, der kreative Kopf, der war bis 2016 Christian Burchardt. Danach hat seine Tochter Maria übernommen. Das also der Aspekt des Familienunternehmens. Und Christian Burchardt hat Embryo 1969 gegründet, also in Zeiten von Woodstock, Miles Davis, Jimi Hendrix, einer Ära, in der viele Musiker mit verschiedenen Stilen und Klängen experimentiert haben. Und Embryo war in dieser Zeit auch prägend mit dabei. Sie haben also ganz viel gejammt, häufig auch gerne mal eine Nacht lang. Sie wurden zu Vorreitern des Krautrock und auch der sogenannten Weltmusik. Bei ihnen sind sehr deutlich Einflüsse von Marokko bis Afghanistan zu hören, von Indien bis China und auch aus der arabischen Welt. Und diese Einflüsse haben sie häufig durch lange Reisen aufgesogen. Ende der 70er Jahre zum Beispiel sind sie mit 3 Bussen auf dem Landweg nach Afghanistan, Pakistan und Indien gefahren. 8 Monate hat der Trip gedauert. Und Ergebnis war die Platte Embryos Reise. Und um mal einen Eindruck zu geben, das hier ist ein Ausschnitt aus dem Song Far East. Das hier also ein Ausschnitt aus dem Album Embryos Reise von 1979. Da hatten sie auch schon jazzige Elemente mit eingebaut. In den 80ern kommen dann sogar elektronische Sounds mit dazu. Also wie ich schon sagte, immer ein sehr offenes Konzept in dieser Band.
Das ist also eine Band, von der es logischerweise auch viel Material gibt aus mehr als 50 Jahren des Bestehens. Welchen Ansatz verfolgt denn jetzt der Dokumentarfilm A Sound of My Own?
Also 2016, hatte ich ja kurz erwähnt, hat Burchardts Tochter Maria das Kollektiv übernommen, nachdem ihr Vater einen Schlaganfall erlitten hatte und dann 2 Jahre später auch starb. Und der Film begleitet sie im Alltag und beim Musizieren. Also Maria ist heute Mitte 30, stand aber auch das erste Mal mit 11 Jahren mit Embryo auf der Bühne, als nämlich bei einer Reise die anderen Musiker ausgefallen waren. Also sie ist wirklich mit dem Kollektiv groß geworden. Sie ist ebenfalls Multiinstrumentalistin wie ihr Vater. Auch sie experimentiert sehr viel mit Tönen. Statt mit der in Westeuropa üblichen Halbtöne benutzt auch sie Vierteltöne. All das hört man, sieht man, erzählt sie. Und wir sehen, wie sie also versucht, die Tradition der Band zu bewahren und aber auch weiterzuführen. Immer wieder sitzt sie im Film zwischen vielen Kisten mit unbetitelten Aufnahmen von Embryo und sortiert, versucht also Ordnung zu schaffen. Das ist nicht ganz so einfach, auch sich von Dingen zu trennen, denn es ist ja auch Teil ihrer Familiengeschichte. Und gleichzeitig zeigt der Film, wie sie bemüht ist, sich zu emanzipieren, Raum für sich selber zu schaffen, eine eigene künstlerische Handschrift zu entwickeln. Also in diesem Spagat zwischen Tradition und Weiterentwicklung, Wurzeln und Aufbruch zeigt der Film vor allem diese Musikerin.
Und welche Form findet der Film für dann ja doch eine sehr experimentierfreudige Band?
Wirklich eine sehr eigene Form. Also hin und wieder wirkt der Film fast so psychedelisch mit einer Montage aus Animationssequenzen, aus Gemälden, alten Fotos von Embryo. Man sieht da also auch Fotos von den Reisen, die Embryo unternommen hat. Dazwischen sind dann immer wieder die dokumentarischen und in schwarz-weiß gehaltenen Sequenzen des Musikerinnenalltags, eben mit Sortieren, Organisieren und Musizieren. Und ganz zentral ist im Film auch die Klangebene, auch das eine Collage aus alten Aufnahmen von Embryo und dem neuen Musizieren, sodass man wirklich einen sehr schönen Eindruck bekommt vom offenen Geist dieses Kollektivs und gleichzeitig fast fühlen kann, was es bedeutet, in und mit der Musik zu leben.
Susanne Burg, war das über den Film A Sound of My Own von Rebecca Zehr, der beim DOC Leipzig im deutschen Wettbewerb Premiere hat. Das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm beginnt also heute Abend, geht bis zum Sonntag. Und falls Sie keine Gelegenheit haben, in Leipzig ins Kino zu gehen, alle Filme des Festivals können Sie im Anschluss ab dem 1. November auch für 2 Wochen dann noch online anschauen. Und alle Informationen dazu gibt's unter doc-leipzig.de. Und das, worum es jetzt geht, ist vielleicht kein richtiger Hype, aber es ist eine Farbkombination, die man auch panslawische Farben nennt, weiß, blau, rot. Und die findet sich auch in einem Dekoartikel, der in den letzten Jahren zu einem großen Trend geworden ist. Und dieser Artikel, Dekoartikel, ist die Barber Pole, also der Barbierpfosten, das Zeichen für den Barbershop. Yeshim Aliolu hat sich genau mit diesem Rot, Weiß und Blau an der Barber Pole ganz genau beschäftigt.
Nicht alle Friseurläden in Deutschland heißen heute Barbershops. Aber wenn sie sich Barbershop nennen, dann dreht sich davor zumeist eine Pole. Kennen viele.
Das sind so wie so ein Zylinder. Das ist so eine Zylinderform, die immer vor den Läden hängt. Die ist, glaube ich, blau, weiß, rot oder irgendwie so und dreht sich halt. Und das ist irgendwie so ein Wiedererkennungswert.
Ja, sie sehen aus wie Bonbons oder sowas, ne? Wie so eine Zuckerstange. Rot, weiß und blau. Das ist ein kleiner Eyecatcher, das ist eine Modeerscheinung.
Bonbon und Zuckerstange sind nicht die einzigen Assoziationen. Leuchtturm, Verkehrshütchen, USA-Flagge, Luftpostbriefumschlag, Absperrband ginge auch. Hat mit der Geschichte wohl aber nichts zu tun.
Die sogenannte Barber Pole ist halt entstanden auf hoher See. Die Bader, die halt früher auch die Zähne gezogen haben und für die allgemeine Pflege, gerade der Seefahrer, die halt lange Zeit auf hoher See waren, halt zuständig.
André Lichtenscheid, 38 Jahre, Friseur aus Düsseldorf. Sein Barbershop Cut Corner ist in dunklen Farben im Rock'n'Roll-Stil eingerichtet. An den Wänden hängen ovale Bilderrahmen mit Fotos von Herrenfrisuren, nostalgische Werbeschilder, ein altes schwarzes Telefon mit Spiralschnur und eine Gitarre. Geschnitten und gestylt wird der Gast auf beigebraunen Frisierstühlen aus den 50er Jahren.
Der Beruf des Barbers war halt damals halt so, gerade halt wenn ein Bader auf hoher See unterwegs war, durfte halt dann halt auch solche kleinen Eingriffe durchführen wie ja, Karies entfernen oder sonst was in der Art. Aber hauptsächlich wurde halt auf hoher See halt nur das eine gemacht, faule Zähne aus dem Kiefer ziehen. Und dementsprechend entstand halt auch immer schnell ein bisschen Blut. Und da kommen wir zum ersten Teil der Farbe von der Barber Pole, das Rot, das Blut.
Der Barber hieß also mal Bader. Rot steht für das Blut und weiß für das reine Tuch.
Früher musste man natürlich auch immer die Sachen immer reinigen. Und man hat halt dann die leicht blutgetränkten Tücher. Da hat man einfach das dann so gemacht, dass das Tuch ins Meer gehalten wurde, was meistens salzig halt war. Und durch die UV-Strahlung und durch das Salzwasser wurde das Handtuch sozusagen gebleicht und gereinigt. Daraus ist die Farbe weiß entstanden.
Zur letzten Farbe in der Pole, blau, gibt es unterschiedliche Erzählungen.
Einmal, dass halt die Ader vom Kunden sozusagen damit wiedergespiegelt wird. Und so nach dem Motto, pass auf, dass du die Hauptschlagader nicht triffst. Aber was ich eher vermute, ist, dass halt einfach das Sterilium, das Desinfektionsmittel, was damals schon genutzt wurde, dass das blau eingefärbt wurde und dass dadurch Überreste am Tuch geblieben sind, die dann blau geschimmert haben.
Eine weitere Theorie besagt, dass das Blau für den Aderlass steht, den die Bader damals auch an vielen Kunden durchgeführt haben. Also die Entnahme von Blut aus einer Vene, was als Heilmethode galt.
Und dann, wenn das Tuch halt im Segel gespannt wurde, auf dem Schiff, dass es dann sich bewegt hat, wusste man also auch, dass dort ein Bader, ein Barbier ist. Und dementsprechend wusste man, da kann man anlegen, der kann einem zur Not helfen, der Barbershop ist offen. Und dementsprechend macht man das heute gerne so, wenn die Barber Pole an ist, also sich dreht, ist der Betrieb offen. Und wenn die Barber Pole aus ist, also nicht dreht, ist der Betrieb geschlossen.
Wenn die Barber Pole an ist und sich dreht, scheinen die Streifen unten aus dem Nichts zu kommen und nach oben ins Leere zu wandern, wie eine Endlosschleife. Eine optische Täuschung, die bei langem Hinsehen schwindelig machen kann.
Also man guckt ja hin und wird irgendwie angezogen, weil sich das ja bewegt, dann von den Farben her hat es was Hypnotisches.
Für einige Menschen hat es immer ein bisschen was Mysterisches und nach dem Motto, da musst du hin.
Bleibt noch die Frage, wie fängt die Barber Pole an? In welcher Reihenfolge sind die Farben angeordnet? Rot, Weiß, Blau oder Blau, Weiß, Rot?
Rot, Weiß, Blau. Aus dem Grund, weil wenn wir zum Beispiel auch selber rasieren, wenn wir zum Beispiel mal schneiden, nehmen wir die Ecke von dem Tuch und tupfen erstmal das Blut weg und nehmen die andere Ecke vom Tuch mit Desinfektionsmittel und drücken da nochmal ein bisschen drauf, damit die Wunde sich ein bisschen schließt. Also das ist für mich so vom Berufszwecken her die einzige logische Lösung zum Thema Rot, Weiß, Blau.
Yeshim Aliolo über die Barber Pole und ihre Farben.